Darf ich euch fragen, ob ihr alle das wunderschöne Outfit von den Dedis bewundert und auch erkannt habt? Es ist unser Radha Madan Mohan sind ja als eines ihrer Erweiterung auch Sitaram. Und dieses Kostüm zeigt sie, wie sie in den Wald gegangen sind. Und man sagt, den bedingten Seelen nachgegangen sind. Ihr seht diese Bogen, diese Danurs da. Diese gespannten Bogen. Und Radha Madan Mohan hat auch, ich muss mal sehen, also ich sehe jetzt drei Pfeile, mit denen er den Dämonen im Chitrakut-Wald beikommt. Bitte schaut euch das aus der Nähe an, dass ihr einen Stempel im Herzen mitnimmt, einen Eindruck von dem wunderbaren Darshan der Dedis.
Ich habe die Frage, Elefanten sind
mitgekommen aus der spirituellen Welt. Aber du fragst jetzt in dieser Dimension. Also ich weiß nur, dass die Dedis einen unglaublichen Park von Tieren und allem Möglichen haben, der sich ständig erweitert. Ich glaube, ich habe sie schon mal zu Jamashtami gesehen, aber ich mache mich täuschen. Also bitte nehmt die Gelegenheit wahr, vielleicht jetzt gleich, bevor ihr noch euch hinsetzt zur Vorlesung, in die Nähe zu kommen und Radha Madan Mohan in diesem Outfit von Lord Rama zu bestaunen und eure Seele zu erlaben. Bitte nutzt die Gelegenheit. Und dann setzen wir uns hin zu einer gemeinsamen Vorlesung von Bhakti Bhushan Maharaj und mir. Also ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Es ist auch immer ein Treffplatz, Goloka Dham, wo man alte Gesichter wieder trifft. Und euch eine, glaube ich, interessante Vorlesung geben über den Planeten, wo Rama ewiglich gegenwärtig ist. Wir werden lesen aus dem Brihad Bhagavatamrita. Und wer sich dann inspiriert fühlt, können im Teil dann nach hinten, können wir noch andere Devotees hören. Und zwar dachte ich, dass ich vorlesen werde, wo Gop Kumar auf seiner Reise, spirituellen Reise, in dem Bereich Vaikunthas ankommt, wo Lord Rama oder wo Sita Rama zu Hause sind. Was wir meistens hören, ist die Lilas von Lord Rama in dieser Welt. Das ist das Thema von Valmikis Ramayana, ein Werk, über das Akura Prabhu euch die Übersicht gegeben hat, habe ich gehört. Das sind die Lilas, die man als Naimitika-Lilas bezeichnet. Das heißt, als die Lilas, die in dieser Welt ausgeführt werden. Es gibt jedoch, wenn wir von Avatars sprechen, einen Ort, woher die Avatars kommen, wenn sie in dieser Welt kommen. Und bei Lord Rama ist es die ewige Vaikuntha-Welt, also ein ganz bestimmter Bereich in Vaikuntha, der dem ewigen Ayodhya. So, Narada Muni trifft Gop Kumar in Vaikuntha, wo er Darshan von Lord Narayan hatte und merkt, dass Gop Kumar weiterreisen möchte, letztendlich bis hin nach Goloka Vrindavan und rät ihm dann, dass er auf dem Wege dorthin unbedingt vorbeischauen sollte in Ayodhya. Er sollte sich nicht einbilden, weil ich bin ein Krishna-Bhakta, ich verehre doch nicht Rama. Nein, er sagt ihm, man sollte den Pfad befolgen, der einen letztendlich dazu bringt, den eigenen Deity zu erlangen. Das ist das Intelligenteste. Menschen, die sich ausschließlich ihrem Objekt der Verehrung zugewandt haben, sollten sehr angezogen sein zu allem, was auch nur einen kleinen Hauch von der Anwesenheit ihres Deities hat. Ich finde das unglaublich interessant, auch für den interreligiösen Dialog. Der Devotee Krishnas geht auch mal in eine Kirche rein und eine Moschee, weil da ein Hauch von der Anwesenheit seines ehrenwerten Herrn ist. Wie Bhaktivinoda Thakur singt, manche verehren dich, indem sie sich vor dir verneigen, andere sitzen im Yogasitz und meditieren über dich. Wieder andere singen das Lob deiner heiligen Namen. Sie alle verehren doch nur den Herrn meines Herzens, Sri Krishnas. Nicht? So, das Gleiche sagt also auch Narada Muni, den gleichen Geist. Auch wenn du, wenn du nur nach Galoka Vrindavan willst, Gopkumar, das ist schon okay. Aber wenn du diese Anziehung wirklich hast, solltest du alles wertschätzen, wo du auch nur den leisesten Hauch von der Anwesenheit deines geliebten Herrn finden kannst. Also auch nach Ayodhya. Und dann gibt ihm Gopkumar oder Narada Muni den Sadhana, wie er nach Ayodhya kommt. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Sadhana ist oder eine spirituelle Praxis? Das ist ähnlich. Der ähnliche Sadhana, wie wir ihn haben, wenn wir uns Radha und Krishna zuwenden, wir singen mit Liebe im Herzen die heiligen Namen von dem Herrn unseres Herzens. Bitte wiederholt nach mir ein Sitaram-Mantra. Sita Pate, Shri Raghunatha, Lakshmana, Jeshta, Prabhu, Shri Hanumat, Priyeshvara. So kommst du nach Ayodhya. Praktiziere diesen Chant. O Ehemann von Sita, Raghunatha, o älterer Bruder von Lakshman, o Herr, geliebter Meister von Shri Hanuman. Und dann sagt Narada Muni zu Gopkumar, er solle dabei gleichzeitig, während er chantet, die Eigenschaften von Rama erinnern. Die Eigenschaften von Rama, die immer ganz in den Vordergrund gestellt werden, sind sehr erstaunlich. Man erinnert sich an die transzendentalen Eigenschaften der Scheue. Raghunath oder Rama ist ein sehr scheuer, der Demut und so weiter. Ramchandra ist ausgesprochen schön und trägt einen Bogen in seiner Hand. Gut. So, dann macht sich also Gopkumar auf die Reise. Wir wissen schon aus vorhergegangenen Beschreibungen, was er machen wird. Er wird sein geliebtes Mantra chanten, das Gopal Gayatri Mantra, und dabei gleichzeitig meditieren über Lord Gopal, und durch die Kraft des Mantras wird er dann erhoben werden und zu dem nächsten Ort kommen. Und das wird jetzt beschrieben. Gopkumar spricht in der Ich-Person, denn er erzählt das seinem Schüler Swarup. Nachdem ich für lange Zeit gereist war, sah ich einen Wald. Und in dem Wald sah ich Affen, die ruhelos hin und her sprangen und dabei ausriefen, Rama, o Rama! Als ich mich in die Nähe dieser Affen begab, waren sie plötzlich überall um mich herum und versuchten mir die Flöte aus meiner Hand zu reißen. Sanatana Goswami sagt, das taten die Affen, weil sie sahen, hier kommt ein Transzendentalist, der wahrscheinlich ein Devoti von Krishna ist, weil er die Flöte, die charakteristische Flöte trägt. Und da die so fixiert waren auf Lord Rama, haben sie in ihrem Herzen gedacht, oh, hier kommt kein Krishna-Bhakt dahin. Die waren also ein bisschen exklusiv fixiert. Aber es kann auch sein, sagt Sanatana Goswami, dass sie sich im Herzen sehr angezogen fühlten zu dieser transzendentalen Flöte, die ihnen zeigte, der hat was mit Krishna zu tun. So, die Affen waren dann aber begleitet von einigen menschlichen Wesen, die sogar noch schöner waren als die Gefährten des Herrn der Vaikuntha-Planeten. Sofort verneigte ich mich vor diesen Menschen. Sie hatten das Verhalten von den zivilisiertesten unter den Menschen. Aber sie konnten es nicht ertragen, dass ich mich vor ihnen verneigte und andere Zeichen meiner Achtung zeigte. So brachten sie mich dann zu den Grenzen ihrer Stadt, zur Stadtgrenze, und führten mich durch das Haupttor. Sanatana Goswami erklärt, dass Gop Kumar so überwältigt war von dem Darshan dieser Geweihten von Lord Rama, dass er in seinem Herzen nicht die Kraft hatte, durch das Tor zu schreiten. Er war einfach so von Glückseligkeit überwältigt. Jetzt muss ich sagen, weil es ein sehr anspruchsvoller Text wird, ich weiß nicht, ob wir die Kinder zufriedenstellend beschäftigt haben, sodass sie glücklich und ausgelastet sind. Wenn nicht, kann man sich ja... Wir haben da die Library extra für diesen Zweck, dass auch die Kinder sich wohlfühlen, wenn sie den Tempel besuchen. In ihrem Rahmen, wo sie richtig schreien können und so. Das ist uns sehr wichtig im Tempel. Und so weiter. So, er geht also dann in Begleitung von diesen Devotis von Lord Rama durch das Main Gate in diese liebliche Stadt, die er da findet. Ich finde das sehr kennzeichnend. Devotis helfen uns oft, durch das Tor zu gehen. In der Weltliteratur ist es meistens so, dass uns eine gewisse Schwelle trennt von dem Innersten des Mysteriums und dass wir, dass diese Schwelle sogar noch von sogenannten Schwellenwächtern bewacht sind, die dafür sorgen, dass man nicht durchkommt, wenn man nicht in besonderer Weise qualifiziert sind. Zum Beispiel im Vaikuntha gibt es diese Torwächter, die also mit Waffen dafür sorgen, dass Yogis, die nicht qualifiziert sind, keinen Einlass finden in den Vaikuntha-Planeten. Man muss also geleitet werden, um dorthin zu kommen. Dann beschreibt Gop Kumar weiter, was er sah in der Stadt. Ich sah vor mir Paratha mit Shatrughna, die ganz bequem da saßen und umgeben waren von Affen wie Sugriva, Angada, Jambavan und wunderschönen Männern. Ich hielt natürlich Bharata sofort für Ramachandra, den Herrn der Raghus, und rezitierte Gebete, mit denen ich mich an Lord Ramachandra wandte. Bharata aber hielt sich entsetzt beide Ohren zu und sagte immer wieder, ich verbiete es dir, weiter vorzusprechen. Ich bin doch nur ein Diener. Ihr wisst, als Bharata durch die üblen Machenschaften von Kaikeyi der zweiten Königsmutter zum Kronprinz ernannt wurde, wollte er dieses Amt nicht annehmen. Er ging mit einer riesen Armee Lord Rama hinterher, der schon in seiner ersten Station in der Verbannung lebte, im Chitrakut-Wald. Und er wollte das Königreich, was ihm also übertragen wurde, Rama zurückgeben. Aber Rama sagte, ich werde mich nicht gegen die Anordnung meines toten Vaters richten. Ich werde für 14 Jahre in der Verbannung leben. Da als Bharata merkte, dass der Entschluss Rama feststand, bat er sich die Holzsandalen von Lord Rama aus. Rama schritt von seinen Holzsandalen herunter, Bharata nahm die mit und setzte diese Holzsandalen auf den Thron. Er setzte sich nie auf den Thron der Ikshvaku-Dynastie, denn er sagte, ich bin nur der Statthalter von diesen Holzsandalen von meinem geliebten Rama. Ich selber werde das Königsamt nicht genießen. Und er lebte dann in einem Wald und wisst ihr, was er aß? In Kuhurin eingeweichte Gerste. Das ist sehr gesund, aber nicht sehr schmackhaft. Das aß er für 14 Jahre, das war alles. Und als Rama dann zurückkam, erhob er sich von dem Boden, er nahm gerade eine Rast, er ging nie in ein Bett, der Bharata, der Edle, und ist vom Boden und hat seinen Brustumhang geschwenkt, vor Freude, hat getanzt und Ram begrüßt. Ihr könnt also aus dieser Haltung verstehen, dass er sich tatsächlich nur als ein Diener betrachtete und nichts weiter. Und als jetzt Gop Kumar ihn ansprach, als wäre er Ramachandra, war das für ihn schmerzlich. Er musste sich beide Ohren zuhalten und laut wiederholen, sag das nicht noch einmal. Wisse, ich bin ein Diener. Ich bekam es sofort mit der Angst zu tun. Regungslos stand ich da, faltete die Hände vor Lord Bharata und schwieg. Daraufhin kam Hanuman zu mir, nahm mich zu sich und verließ mit mir zusammen den Palast Bharatas, um in das Stadtinnere zu gehen, wo ich das Erstaunlichste sah. Im Inneren der Stadt von Ayodhya sah ich den höchsten Herrn in seiner Form als den Besten unter den Menschen. Er saß dort ganz bequem auf einem königlichen Thron in dem besten aller Paläste. Ein Palast, der voll war mit bezaubernden Attraktionen. Er war so glücklich und hatte alle Zeichen einer großen Persönlichkeit. Er sah ähnlich aus wie Lord Narayan, aber auch wieder anders. Möchtet ihr wissen, wie der transzendentale Körper von Rama aussah? Erstmal strahlte sein Antlitz mit dem Zeichen der höchsten Zufriedenheit. Und er hatte in seinem Körper all die Aspekte, die in den Schriften für eine perfekte Person angegeben wird. Das heißt, eine weite, große Brust, ein Hals, so stark wie der Hals eines Bullen und mächtige Arme, die so stark und gewaltig waren wie die Stämme des Schalabaumes. Er war unglaublich jugendlich, trug lauter Schmuckstücke und sah in seinem Körper so wunderschön aus, dass es eben schöner war als der Herr von Vaikuntha. Er sah irgendwie ähnlich aus, aber da gab es auch Unterschiede. Und die Unterschiede waren insbesondere, dass seine Hand einen Bogen hielt. Seine Blicke waren bezaubernd, höchst bescheiden und auch demütig. Ja, er spielte die Rolle eines perfekten Königs und befolgte all die vorgeschriebenen Regeln eines religiösen Verhaltens. Als ich ihn sah, war ich überwältigt und zugleich verwirrt von den Strömen der Ekstase, die von seinem Dasein ausgingen. Ich warf mich ihm zu Boden nieder und brachte ihm meine lang ausgestreckten Ehrbietungen dar. Weil ich so wahnsinnig verwirrt war, konnte ich gar nicht richtig hinschauen und so bekam ich eigentlich nicht den Nutzen von seinem Dasein. Aber durch seine Barmherzigkeit war ich schließlich in der Lage, aufzustehen und ihn ganz klar vor mir, vor den Augen zu sehen. Im Ramayana wird ein Ramadarshan beschrieben. Da kommt ein Devotee, der lange, lange Zeit den Wunsch gehabt hatte, Lord Rama zu sehen, im Wald auf ihn zu. Und plötzlich sieht er, dass die Ausstrahlung von Ramas den ganzen Wald verfärbt, goldfärbt. Die Ausstrahlung ist ja sehr hell. Und er sieht Lord Rama. Und wie er Lord Rama sieht, wird in sein Herz dermaßen überwältigt, dass ihm Tränen der Ekstasen aus den Augen schießen und somit seine Sicht von Lord Rama völlig verblenden. In dem Augenblick jedoch, wo er Lord Rama nicht mehr sieht, erscheint plötzlich Rama im Inneren seines Herzens und er hat den Antardarshan, den inneren Darshan seines geliebten Herrn. Aber auch das nützt nichts. Auch das kann er nicht für lange Zeit genießen. Er fällt dann in Ohnmacht schließlich. Und so ist es auch Gop Kumar gegangen. Als nun Hanuman mit Gop Kumar vor Lord Rama tritt, vergisst sich Hanuman total und springt mit einem gewaltigen Satz zu Lord Rama hinüber und versucht ihn zu erfreuen mit seinem Dienst. Hanuman stellt sich also an die Seite, wo Sita und auch der jüngere Bruder Lakshman steht und will Dienst machen. Hanumans Dienst zu Lord Rama wird mehrmals beschrieben. Zum Beispiel in einem Werk ist es so, dass Hanuman immer so schnell alle Dienste ausführte, dass Lord Rama bald nichts mehr für ihn hatte. Das ganze Königreich und alle Dinge, die zu tun waren, waren bestens geregelt und Hanuman war aber da und sagte, ein kleiner Service. Daraufhin sagte Rama, wenn immer ich gähne, dann kannst du so machen. Ich weiß nicht, ob ihr diese vedische Angewohnheit schon mal gesehen habt in Indien. Beim Gähnen macht ein kultivierter Mensch so, damit eben keine negativen Elemente in ihn reinschlüpfen können. Die Atmosphäre könnte ja negativ, da könnte irgendwas Negatives sein. Und so gähnt also der Kultivierte in Indien. So, Hanuman hatte also diesen Service. Nur einmal kam ein Devotee zu Lord Rama und sah, dass Lord Rama den Mund nicht mehr zukriegte. Und der Devotee erkundigte sich, warum ist denn der Herr mit geöffnetem Mund da? Und die Devotees sagten ihm, weil er den Dienst von Hanuman akzeptiert. Hanuman hat so wenig Service, dass er am laufenden Band schnappt. Und Rama, der das akzeptieren will, gähnt deswegen immer.
Hare Krishna. So gibt es viele solche Beschreibungen für Hanumans wahnsinnigen Enthusiasmus. Sanatana Goswami kommentiert, das Bild von Lord Ramachandra zusammen mit Sita, Lakshman und Hanuman zeigt den höchsten Herrn in einer ganz besonders mitleidsvollen Stimmung, einer Stimmung, wo er sich an seine intimsten Diener wendet. Also von all den Dienern, deswegen haben wir immer die Bilder von Ramachandra, der ist immer zusammen mit Sita, Lakshman und Hanuman, weil er in dieser Gemeinschaft unglaublich mitleidsvoll ist. Auch auf unserem Altar haben wir heute ein Bild, was diese Persönlichkeiten zeigt. Und jetzt kommt es zu Hanumans Enthusiasmus. Hanuman stellte sich manchmal direkt vor den Herrn und fächelte ihm mit einem exzellenten weißen Chamara Luft zu und sang seine Herrlichkeiten. Und manchmal mit Handflechten, die zusammengebracht worden waren, lobpries er den Herrn mit wundervollen Gebeten, die er selber komponiert und gemacht hatte. Ja. Manchmal trug Hanuman einen weißen Schirm über Lord Rama. Ein anderes Mal massierte er die Lotusfüße des Herrn. Und dann wieder machte er verschiedene Dienste, alle gleichzeitig. Was erstaunlich war, dass er in keinster Weise ermüdet war. Also Hanuman hat sich manchmal in seiner Dienstwilligkeit so in den Dienst gesteigert, dass er gleichzeitig verschiedene Dienste ausführte. Wie? Das müsst ihr Hanuman fragen. Ich selber war überwältigt mit der allergrößten Freude. Ich verneigte mich wieder und wieder und rief aus, Jaya Jayati, gepriesen, oh gepriesen sei der Herr. Dann sprach der Herr und besänftigte mich mit dem freundlichen Nektar seiner eindrucksvollen Worte. Der höchste Herr sagte, mein lieber Sohn eines Kuhhirten, mein bester Freund, gut gemacht, gut gemacht. Indem du mir deine Zuneigung zeigst, hast du mich überwältigt. Aber jetzt streng dich nicht mehr so an. Relaxe. Du hast mich, deinen lieben Freund, für lange genug unglücklich gemacht. Was Ramachandra damit ausdrückt, ist etwas, was auch Narayan ausdrückt und Krishna ausdrückt. Das ist, dass sich der Herr freut, wenn der Devotee seine lange Reise zurück in sein Königreich erfolgreich beendet hat. Lord Narayan, der Herr von Vaikuntha, drückte es ähnlich aus wie Ramachandra. Als Gopkumar vor ihm kommt, sagt er, willkommen. Willkommen, so lange schon habe ich auf dich gewartet. In der großen Hoffnung, dass du eines Tages zu mir zurückfinden würdest, habe ich manchmal getanzt und mit Blicken der Sehnsucht den Weg heruntergeschaut, um zu schauen, ob du endlich kommst. Ich habe gedacht, dieses Leben wird er endlich kommen. Nein, dann eben dieses. Dann eben, oh gut, dann auch das nicht, dann das nächste Leben. Viermal das nächste Leben. Aber schließlich habe ich gemerkt, dass du nicht kommen würdest. Aus dir heraus. Das hat mich in eine Zwangslage versetzt. Ich wollte und kann nicht meine eigenen Gesetze umstürzen, dass ich mich niemals in die Unabhängigkeit einmische, die ein Lebewesen hat. Die Unabhängigkeit, sich für mich oder gegen mich zu entscheiden. Aber irgendwas wollte ich machen. So habe ich dafür gesorgt, dass du in Govardhan Geburt genommen hast und bin dann als dein spiritueller Meister, Jayanta, vor dir erschienen.
Jakob. Der Herr spricht hier über das Guru Tattva, dass Krishna erscheint durch den Guru, einem glücklich, einem Glück, vom Glück gesegneten Lebewesen. Und dann schließlich hast du angefangen, meinen heiligen Namen zu schätzen, zu schänden. Jetzt aber möchte ich dich begrüßen. Congratulations wird hier sogar gesagt für deinen siegreichen Eintritt in die Stadt Ayodhya. Sadhu, Sadhu. Sadhu heißt so viel wie gut gemacht, gut gemacht. Wenn jemand eine Vorlesung gibt, so immer in manchen Ländern sagt dann die Zuhörerschaft, um ihn zu ermutigen: Sadhu, Sadhu, gut gemacht, sehr gut gemacht. Ja. In Deutschland sagen wir das noch nicht, aber das kann ja noch kommen, wenn wir mal ergriffen werden, gepackt werden. Sadhu, Sadhu, ne? Ist ein guter Ausdruck dann in dem Fall. Und er sagt: Please get up, get up. Weil Gop Kumar schon wieder in Ohnmacht gefallen ist. Gebe diesen formalen Respekt auf, lieber Freund. Ich bin doch durch deine reine Liebe unter deiner Kontrolle. Wie ist es gekommen, dass du mich jetzt so achtungsvoll plötzlich behandelst? Gop Kumar liegt aber nur da und kann sich nicht rühren. Er ist von der überwältigenden Erfahrung von Lord Rama einfach ganz und gar auf den Boden geworfen. Und zu dem Zeitpunkt sagt plötzlich Lord Rama zu Hanuman: Bitte bring mein Devotee hoch. Ich möchte nicht, dass er auf dem Boden mehr liegt. Und Hanuman kommt dann rüber und brachte Gop Kumar mit Gewalt, by force, dorthin, wo der Herr seine heiligen Lotusfüße resting, wo sie ausgeruht hat. Ihr müsst euch den Thron von Lord Rama so vorstellen, er sitzt dort auf einem wunderschönen Thron, mit wunderschöner weißer Seide ist er angerichtet, er strahlt dort mit einem strahlenden Lächeln der Zufriedenheit. Er sitzt dort in einer grünlichen, einer ganz matt schimmernden, so wie ein wertvolles Smaragd schimmerndes, grünlichen Farbe. Und er hat einen Fuß oder zwei Füße auf ein kleines Podest gestellt, wo sie ruhen. Und da bringt jetzt Hanuman Gop Kumar hin. Gop Kumar berichtet. Er kommt also zu den Lotusfüßen. Sind nur noch zwei, drei Verse. Dann haben wir es. Dann kam jetzt in den Geist, dass meine lang gehegten Wünsche jetzt endlich erfüllt worden waren. Und zwar besser, als ich es jemals erhofft hatte. Wo sonst hätte ich solch eine Vollkommenheit erlangen können? Und er beschreibt dann, wie er sich in Ayodhya aufhält, wie er die außergewöhnliche Süße des göttlichen Löwens unter den Ragus sah, nämlich die Süße von Lord Ramachandra. Yes. Das ist also die Beschreibung des ewigen von Ayodhya, wo sich Lord Rama ewiglich aufhält. Ich möchte euch jetzt zum Abschluss, bevor wir schauen, ob ihr irgendwelche Fragen habt, oder Beiträge, die das Thema noch schöner gestalten, zwei Dinge aus dem Ramayana, aus dem Rama-Lila erzählen, die sich ganz tief in meine eigene, in mein eigenes Herz eingegraben haben. Das erste ist eine Antwort auf die Frage, wie es kommen konnte, dass Lord Rama am Tage seiner Krönung verbannt wurde von seinem Vater Dasharath, der so geplagt wurde von dieser Entscheidung, dass er daran verstarb. Habt ihr euch das schon mal gefragt, wie konnte Dasharath, sein Lieblingssohn, Ramachandra, verstoßen, und zwar am Krönungstag, nur wegen so einer Machtintrige, Palastintrige an seinem Palast. Wie konnte er das machen? Vishwanath Chakravarti Thakur beschreibt, dass das Leid von Rama, von Dasharath so stark war, dass selbst ein Schauspieler, der einmal die Rolle Dasharaths gespielt hat und dieses Leid spielen musste von Dasharath, auf der Bühne starb vor Leid, weil das ist so ein Leid gewesen für Dasharath. Stellt euch mal vor, ihr müsst so ein Leid spielen, das geht einem dann irgendwann so zu Herzen, dass es einen schafft und wirft. Nicht? Und Dasharaths Leid war dermaßen stark, dass er am nächsten Tag, nachdem er gesagt hat, Rama, deine Stiefmutter hat mich gebeten, ihr zwei Wünsche zu erfüllen und ich muss das tun. Ich stehe mit meinem Wort, ich stehe mit meinem Wort dafür ein. Ich muss dich einfach bitten. Und dann fiel er in Ohnmacht nieder. Kaikeyi sagte, was dein Vater dich bitten will, sage ich dir lieber. Er bringt es nicht über die Lippen, der alte Waschlappen. Er bittet dich, in den Wald zu gehen, unverzüglich. Für 14 Jahre musst du da bleiben. Langsam kam Dasharath wieder zu sich. Ram, konnte nur so viel sagen. Ram sagte, wenn es dein Wunsch ist, Vater, dass ich in den Wald gehe für 14 Jahre, ist mir das das Angenehmste, was ich mir an diesem Tag vorstellen kann. Wieder fiel Ram, Dasharath, bewusstlos, sackte er in sich zusammen. Und es ging mehrere Male so. Und man fragt sich, wieso ist das möglich? Nun, Dasharath muss sich das auch gefragt haben. Wieso komme ich in eine solche verzwickte Situation, wo ich ein Wort einlösen muss und zwar das tun muss, was ich ja nie will? Und als er so nachdachte, kam ihm plötzlich ein Gesicht oder eine Erinnerung stieg in ihm hoch. Und diese Erinnerung möchte ich euch gerne mitteilen. Es ist ein sehr tiefes Thema. Ihm kam plötzlich in Erinnerung, dass er als junger Kshatriya einst auf der Jagd war und die Dunkelheit ihn überraschte. Das begrüßte er aber auf eine Weise, da er sich dachte, jetzt kann ich es üben, nach dem Gehör zu zielen. So in dem Wald, wo er jagte, war ein junger Asket, der sich für seine bereits erblindeten alten Eltern sorgte, am Abend zum Wasserschöpfen, zum Fluss gegangen. Er hatte seine Urne genommen und sie in das Flusswasser gestellt, und um es voll zu füllen. Und dabei machte es ein gurgelndes Geräusch. Nicht so etwa. Dasharath hielt dieses Geräusch für das Trinken eines wilden Tieres, eines Tigers oder so, ich weiß es nicht, für was er das hielt, zielte von ganz weit weg mit dem Pfeil nach dem Gehör, richtete seinen schweren Bogen aus und hatte den Pfeil von der Sehne gelassen. Er hörte das dumpfe Aufprallen des Pfeiles und ganz kurz danach eine menschliche Stimme. Oh nein! Wer hat das gemacht? Oh mein Gott! Menschen getroffen. Er jagte durch den Wald, kam zu diesem Wasserschöpfplatz und sah den jungen Asketen in seinem Herzensblut verbluten. Der Askete, der Mönch, quälte sich unglaublich mit diesem Pfeil. Und er sagte, wer auch immer du sein machst, geh den Pfad hoch. Dort wirst du meine beiden alten, blinden Eltern sehen. Sorge dich gut für sie. Und jetzt erlöse mich von der Qual deines Pfeiles. Zieh den Pfeil raus. Und Dasharat wusste, das ist das Ende des Lebens. Aber er wusste, der war tödlich getroffen, zog ihm den Pfeil aus der Brust und dann gab es einen riesen Blutschwall und der Asket, seine Augen wurden still und er ging in die ewige spirituelle Welt. So Dasharat musste jetzt den Eltern sagen, dass ihr Sohn nicht mehr da war. Ich kenne einen Devoti, der bei der deutschen Kriminalpolizei arbeitet und oft in der Situation ist, Eltern zu sagen, dass ihr Kind getötet worden ist. Und das ist eigentlich eine Mataji, die hat gesagt, da braucht man 2 Jahre psychologische Schulung, um das erstmal fertig zu bringen, diese Nachricht zu sagen, weil die brechen ja zusammen vor den Augen und man muss dann die Fragen beantworten und denen ein bisschen Halt geben können. So Dasharat, der musste seinen ganzen Mut zusammennehmen. Er hat den Körper genommen von dem jungen Asketen und ist den Pfad gegangen und hat dort die beiden Eltern gesagt, die wie 2 Kurari-Vögeln da saßen mit hängenden Schwingen, also hängenden Armen, die waren ihr Leben war schon fast gebrochen. Ihr einziger Halt war ihr Sohn und Dasharat sagte, die sagten, oh Sohn, komm, bring das Wasser. Dasharat sagte, ich bin nicht der Sohn. Ich bin der Mörder des Sohnes. Was sagte der Vater? Und Dasharat erklärte ihm alles. Der Vater konnte das nicht glauben und bat darum, mit der Hand das Gesicht seines Sohnes zu sehen, um es wiederzuerkennen. Und wusste, es ist mein Sohn. Daraufhin sagte der Vater, wir können nicht mehr ohne unseren Sohn leben. Richte den Scheiterhaufen auf. Wir werden uns verbrennen, ich und meine Frau. Aber bevor wir uns den Flammen übergeben, möchten wir dir etwas sagen. Wer bist du? Gib dich zu erkennen. Dasharat. Der Thronerbe. Gut, sagte der Vater, du wirst niemals in das Glück kommen, deinen Sohn zu sehen. Auf dem Thron. Genauso wie das Leid, was du uns zugefügt hast, uns von unserem Sohn hast du uns getrennt, so wirst du von deinem Sohn getrennt sein, deinem Lieblingssohn. Jetzt bring uns zu dem Scheiterhaufen. So dieses Bild tauchte auf in der Erinnerung von Dasharat. Und als er das Bild sah, dieses unheilvolle Bild, dieses Bild, was in sich einen Fluch, einen wirkungsvollen Fluch eines hochqualifizierten Brahmanas trug, erschauerte er und wusste, es ist eingetreten. Der Fluch ist gekommen. Jetzt. Und als ihm das klar wurde, versiegte in ihm jeder Wunsch weiterzuleben. Und er ging in das ewige Königreich Gottes zurück, völlig geläutert von diesem karmischen, ich will es jetzt mal auf Hare Krishna Deutsch sagen, karmischen Ding, was ihn da belastete. Ich finde das ein unglaublich, wie soll ich mich ausdrücken, berührendes und auch zum Nachdenken bewegendes Moment im Rahmen Ramayana-Lila. Ich finde das auch ein Moment, was ich mir selber zu Herzen nehmen kann, nämlich zu sehen, dass man manchmal noch nicht vom Karma frei ist, sondern dass eben Auswirkungen auf Fehlverhalten in unserem Leben eintreten und unseren Weg für kurze Zeit auch behindern können. Es ist gut, dann demütig das Haupt zu senken und die Verantwortung für seine eigenen Fehler anzunehmen und danach unbeschwert dann weiterzugehen. Ein anderes Bild vom Ramayana, was mir sehr im Herzen ist, ist, das habe ich mal von Sava Bhavana gehört, der ein Lied wiedergegeben hat. Und das finde ich sehr, sehr nice. Als Rama in die Verbannung ging, kam er an einen Fluss an. Das war so der letzte Fluss, der ihn von Ayodhya trennte. Und er hat diesen Fluss, sah da einen Fährmann und ging in das Boot herein. Er war begleitet von Lakshman und Sita. Und der Fährmann legte sich ordentlich ins Zeug und fuhr Lord Rama, Sita und Lakshman auf die gegenüberliegende Seite des Flusses, weg von Ayodhya. Und am Ende, als sie also fast schon anlegten, deutete Ramachandra mit seinem Blick auf Sita und forderte sie auf, ihm als Lohn das wertvolle Perlendekolleté zu geben, was Sita, Mutter Sita trug. Sie trägt übrigens immer Perlen. Und Ram sagt, im Wald brauchst du das nicht. Gib ihn es als Belohnung, er ist ein guter Mann. Sita nahm sofort das Perlendekolleté. Das muss preislos gewesen sein. Ich weiß nicht, ob ihr mal in dem Ida Oberstein Juwelenmuseum war. Da gibt es diese Heavy Juwelen, also Nachahmung von diesen Juwelen, die ganze Kriege ausgelöst haben. Und das waren jetzt solch ein Perlendekolleté, preislos. Also es gab keinen Preis in dieser Welt, um es zu bezahlen. Der Fährmann aber lehnte höflich ab und sagte zu Lord Rama, in dieser Gegend ist es Brauch, dass ein Fährmann niemals einen anderen Fährmann eine Bezahlung für dessen Dienste gibt. Wir rudern uns umsonst, zu Deutsch gesagt, über den Fluss. Rama sagte, seit wann bin ich ein Fährmann? Ja, sagte der Fährmann, du bist ein großer Fährmann. Ich bin ein ganz kleiner Fährmann. Ich transportiere Passagiere von einer Seite des Flusses zum nächsten. Aber du transportierst die Seelen von einem Ufer des Samsara-Ozeans zum nächsten Ozean, zum nächsten Ufer. Wenn ich an deinem Ufer stehe, Rama, erinnere dich bitte an unseren Brauch. Bitte erwarte von mir keine Bezahlung, sondern bring mich einfach für so rüber. Ne? Ich finde, das ist ein ganz schönes Gebet zu Lord Rama, wo man an seine Barmherzigkeit, sein Mitgefühl appelliert, uns gefallene Seelen in dieser Welt zu retten eigentlich. Yes. Deswegen in diesem Chant sagt man Raghupati Raghava Raja Ram und dann Patita Pavana, o Retter der gefallenen Sita Ram. Gut, damit bin ich an ein vorläufiges Ende gekommen, nur vorläufig, da wir jetzt sehen wollen, ob ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendetwas beizutragen wünscht, so weiter. Es schon eine intensive Geschichte mit dem Versehentlichen, mit diesem Missgeschick des Asketen Krishna. Ja, Hanuman konnte, sagt zu Devi, bei dem ersten Treffen mit Ram nicht sofort erkennen, dass das sein, der geliebte Herr seines Herzens ist. Und sie fragt sich jetzt nach der Qualifikation, die nötig ist, um den Darshan des Herrn zu bekommen. Srila Prabhupada hat eine sehr verbindliche und allgemeingültige Regel gegeben, die er von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati aufnahm. Er sagte immer, dass first deserve, man sollte es erstmal verdienen, und dann kann man den Darshan des Herrn bekommen. Und in diesem deserve, da steht eigentlich die Antwort auf deine Frage drin, dem englischen Wort deserve, also ein Dienst. Durch den Dienst kann man den Herrn erkennen. Dienst ist wirklich etwas, was uns in die Nähe des Herrn bringt. Wenn wir, sieh mal, es gibt ja verschiedene Rasas, das heißt Beziehung zu Krishna, als Freund, als Diener, als Elternpaar oder der Madhurya-Rasa. Aber es gibt nur einen einzigen Rasa, den wir in der bedingten Seele, in dieser bedingten Welt, diese materiellen Welt erfahren können in Bezug zu Krishna. Und dieser Rasa ist der Rasa, durch den wir bedingten Seelen uns Krishna nähern. Das ist der Dasya-Rasa, der Diener-Rasa, dass wir den Dienst des Herrn ausüben. Wer durch das Tor des Dienertums geht, der kann vor den Thron des Herrn treten. Aber durch dieses Tor muss jeder, der aus dieser Welt herauskommt, um sich Krishna in seinem seinen ursprünglichen Rasa zu Krishna zu erfahren. Das ist auch konsistent die Art und Weise, wie uns Srila Prabhupada trainiert hat oder geschult hat, dass wir einfach uns als Diener Krishnas sehen. Das war, ist wirklich Prabhupads Schwerpunkt und auch der Schwerpunkt von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Ein Schwerpunkt, der zunächst einmal sehr einfach klingt, also ist klar, aber das ist manchen spirituellen Menschen, auch heutigen Gaudiya-Predigern, nicht bewusst, dass das die einzige Möglichkeit ist, sich wirklich an Krishna zu wenden. Wenn sie über Rasa sprechen und das Wort Rasika mit großer wissender Miene gebrauchen, nicht, dann wird dieser einfache, aber doch sehr profunde Punkt zum Teil übersehen. Und so kann man, yes. So diese Hanuman hatte zur Zeit, als er die erste Begegnung hatte, noch in dem Sinne, da war er vor seiner Dienerphase. Ne? Und dann später hat er den Service zu Rama ausgeübt. Und diesen wichtigsten Service war, das Liebste zu tun für den Herrn, nämlich Sita zurückzuführen. Ich möchte dir eine kleine Episode erzählen, die euch garantiert sehr gefallen wird. Also das ist eine sehr nice Geschichte. Und zwar war Hanuman auf dem Wege zu Sita. Er war eingetroffen in Lanka und wollte jetzt Sita ausfindig machen. Aber er suchte überall die Paläste ab. Er suchte in Ravanas Gebäuden, in dem Palastgebäude nach Sita und sah Ravana dann das erste Mal, wie er da lag, völlig betrunken, mit 10 nackten Gespielerinnen auf dem Bett und suchte überall nach Sita und fand sie nicht. Nur irgendwann kam er dann zu einem Palast und sah von hinten einen Dämon, der war mit dem Rücken zu ihm, und hörte aber, wie der Dämon sang, Raghupati Raghava Rajara Patita Pavana Sita Ram. Dachte sich, was, holla? Ich bin doch bei den Dämonen, da kennte doch niemand die Namen von Rama. Er sprang also in den Palast, weil ihn das interessierte, und der Dämon dachte in dem Augenblick, das ist irgend so ein Leibwächter von Ravan, und sprang vor einen kleinen Altar, wo ein Ramadeti war. Hanuman sagte, schon gut, ich bin Hanuman. Oh, sagte der Dämon, ich dachte, du wärst ein Spion meines Bruders, ich bin Vibhisan. Ja, sagt der Hanuman, wieso chantest du aber und verehrst Rama? Du bist doch ein Dämon. Du hast auch die Ohren eines Dämons. Alles ist dämonisch an deinem Äußeren. Nein, sagte Vibhisan, zu Beginn der Schöpfung bat mein Bruder darum, der machtvollste Kontrolleur des Universums zu werden. Und ich bat darum, ein großer Diener von Rama zu werden. Seitdem tue ich hier unerkannt Ram verehren. Aber, sagte Vibhisan, sage mir genau Bescheid. Ich verehre schon so lange Rama, indem ich seinen Namen singe, aber ich habe noch nicht seinen Darshan gekriegt. Wie kriege ich denn seinen Darshan? Du bist doch Hanuman, du kannst mir das sagen. Da sagte Hanuman Folgendes. Es ist nicht genug, die Namen von Rama zu chanten. Man soll ihm auch dienen. Nur wenn man ihm dient, dann kann man den Darshan von Rama bekommen. Und da an diesem Ort hat sich Vibhisan entschieden, Lord Rama zu helfen, Sita zurückzubekommen. Und dann, ihr wisst, Vibhisan hat ja Ram geholfen bei der Invasion von Lanka und der letztendlichen Überwältigung der dämonischen Armeen. Sita Ram Lakshman Hanuman ki jai Gor Prem Nandi Hari Hari Bol Shishi Radha Madan Mohan ki jai Hare Krishna.